Ja, also der Vortrag heißt, hat Darwin recht? Und der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Wir werden zunächst eine kleine Einleitung haben. Und dann werden wir uns zunächst auch mal mit der Frage befassen, was ist Wissenschaft, was ist eine Theorie? Weil viele Leute eigentlich nicht so richtig verstanden haben, was eigentlich Wissenschaft ist und was Theorien sind. Dann werden wir den Punkt betrachten, Evolution kontra Variation. Und wir werden Ähnlichkeiten, rudimentäre Organe und das sogenannte biogenetische Grundgesetz betrachten. Wir werden den Fossilienbericht genauer anschauen und die Komplexität und Information im Erbgut. Und zum Schluss Weltbilder und ihre Folgen. Wir werden in der Mitte eine kurze Pause haben, sodass das ganze Thema wieder hoffentlich leichter zu verdauen ist. Ich fange mal mit einer Einleitung an. Hier diskutiert der Sohn mit dem Papa und fragt vielleicht, Papa, ist das alles durch Zufall entstanden? Und der Papa sagt vielleicht, gar nicht so selten, nicht alles, Junge, die Katze schon, aber der Stuhl natürlich nicht. Wir sehen, das, was der Mensch gemacht hat, naja, das kann ja nicht durch Zufall entstanden sein, denken wir. Aber das, was viel komplizierter ist, nämlich so eine Katze, das soll dann plötzlich durch einen zufallsgesteuerten Prozess entstanden sein. Und wir sehen schon allein an dieser Diskussion oder diesem kleinen Comic hier, wie unsinnig das eigentlich ist. Aber trotzdem, viele Menschen glauben das. Wie entstand der Mensch? Wir haben hier eine Umfrage in Deutschland aus dem Jahr 2019, 2020, relativ aktuell. Und da glauben 81% an Evolution. Sei es jetzt an Evolution, ohne dass Gott beteiligt ist. Es gibt auch viele, die glauben, dass Evolution stattgefunden hat und Gott hat irgendwie noch mitgemischt. Und nur 17% an Schöpfung und 2% sagen, ich weiß es nicht. Also so sieht die Sache eigentlich aus. Die evolutionistische Anthropologin Eugenie Scott sagt Folgendes. Würde man sich in Grund- und weiterführenden Schulen kritisch mit der Frage Schöpfung und Evolution auseinandersetzen, würde man die Schüler ziemlich sicher mit Hinblick auf Evolution verunsichern und könnte sie dazu bringen, eines der großen Themen der Wissenschaft abzulehnen. Also sie sagt, das wollen wir lieber nicht diskutieren, weil dann fangen die eigentlich an zu denken, oder? Und stellen Fragen. Und das will man ja eigentlich nicht. Ja? Man würde sie verunsichern. Ich sage mal, eine gute Theorie, die hält Kritik aus. Ja? Und die hält auch aus, dass man darüber redet. So jedenfalls kenne ich das in der Wissenschaft. Und die beste Theorie ist immer diejenige, die gegen alle Argumente eben standhält. Aber das will man hier scheinbar vermeiden. Wir werden das aber heute Abend trotzdem machen. Was ist Wissenschaft? Was ist eine Theorie? Vielleicht weiß das der eine oder andere, da gibt es ja diese Geschichte, dass der Isaac Newton unter dem Apfelbaum saß und dann fiel ihm angeblich der Apfel auf den Kopf und so hat er das Gravitationsgesetz entdeckt. Ob so war, ich glaube eher nicht, aber vielleicht hat er wirklich am Apfel zugeschaut, wie der runtergefallen ist und da ist ihm dieses Gesetz dann irgendwie letztlich dann plausibel geworden. Aber mit war sicherlich noch mehr dahinter, als nur am Apfel zuzuschauen. Und das Gute an so einem Gesetz ist jetzt, dass man das ausprobieren kann. Und das kann man testen, das funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man hier einen Basketball wirft, dann wird eine Wurfparabel beschrieben. Ja, das kann man auch mathematisch dann beschreiben. Und das funktioniert immer so. Ja, der nimmt nicht einfach plötzlich eine andere Kurve an, dieser Basketball, sondern das ist immer eine schöne Parabel. Das ist experimentelle Wissenschaft. Das ist auch die Wissenschaft, wo ich selber zu Hause bin. Das, was man im Labor testen kann, was nicht nur ich teste, sondern was andere auch testen, weltweit viele verschiedene Wissenschaftler unter vielen verschiedenen Bedingungen, zu verschiedenen Zeitpunkten und immer wieder. Und irgendwann, wenn alle das Gleiche rauskommen, dann einigt man sich und sagt, das sieht vielleicht aus wie ein Naturgesetz. Aber es steckt viel Mühe dahinter, man muss es oft ausprobieren. Und das ist auch die Art von Wissenschaft, die uns vielleicht am geläufigsten ist, die experimentelle Wissenschaft. Die hat uns nämlich Dinge wie beschert, Autos, Handys, Computer, Flugzeuge, Raketen, Satelliten, Handys und so weiter und so fort. Diese Dinge funktionieren, ich sage mal, in der Regel, weil sie gut ausprobiert sind im Labor. Aber es gibt noch eine andere Wissenschaft, die ganz anders funktioniert. Und das ist die sogenannte historische Wissenschaft. Und was die Leute da machen ist, wenn sie zum Beispiel eine Versteinerung ausgraben und sehen da so einen Fisch, dann überlegen sich die, naja, wie hat denn der Fisch vielleicht gelebt? In dem Fall ist das Problem, Folgendes, ich kann das nicht im Labor wiederholen. Ich kann jetzt nicht einfach den Knopf drücken und jetzt wiederholen wir mal das Leben von dem Fisch 10-mal, 100-mal, 1000-mal unter verschiedenen Bedingungen. Das geht halt nicht. Ich habe ein einmaliges Ereignis in der Geschichte und soll jetzt rauskriegen, wie es genau war. Und Sie merken schon, ja, so eine Wissenschaft, die kann eigentlich gar nicht wirklich exakt sein. Die arbeitet ja schon mal von Grund auf mit sehr unsicherer Datenlage, sage ich mal, oder auf unsicherer Basis. Aber mit genau dieser Art von Wissenschaft haben wir es zu tun, wenn wir es mit der Frage Evolution oder Schöpfung betrachten. Also wenn ich jetzt so rein wissenschaftlich diese Frage angehe, dann muss ich ehrlich sein und sagen, na, also ich kann es letztlich, jetzt sagen wir mal, nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, ich kann die Indizien zusammentragen und kann mir ein Bild machen, aber letztlich habe ich ein Problem, weil ich nicht dabei war. Wir haben keine Zeitmaschine, das wäre praktisch, oder? Wenn wir eine Zeitmaschine einsteigen könnten und zurückschauen, wie war es denn wirklich? Aber nachdem wir das nicht haben und das nur in Science-Fiction-Filmen geht, müssen wir eigentlich wie so ein Sherlock Holmes vorgehen, wie hier, ja? Der muss halt anhand der Spuren versuchen, den Kriminalfall, in dem Fall jetzt eben Evolution oder Schöpfung, zu entschlüsseln. Professor Jack Horn, ein evolutionistischer Paläontologe, sagt, wir können niemals zu harten und beständigen Schlussfolgerungen kommen. Es ist in unserer Zeit leicht, viele Jahre in die Schule zu gehen, ohne jemals zu hören, dass einige Wissenschaften historisch oder ihrem Wesen nach nicht beweiskräftig sind. Das wird wahrscheinlich kaum einer zugeben, der in dieser Branche arbeitet, weder der Geologe noch der Biologe und so weiter, die ja alle Dinge aus der Vergangenheit interpretieren. Wer würde sich hinstellen und sagen, meine Wissenschaft ist nicht beweiskräftig? Dann kriegt er vielleicht keine Forschungsgelder mehr. Wir müssen verstehen, diese Leute können das natürlich jetzt nicht so offen sagen, der hier kann das, der ist so berühmt, der hat wahrscheinlich nicht mehr viel zu verlieren. Aber er sagt die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, diese Wissenschaften sind nicht beweiskräftig. Johann Wolfgang von Goethe, bekannter deutscher Dichter, hat einmal gesagt, kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst. Nur viele, zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuletzt etwas, das für Theorie gelten könnte. Sehr vorsichtig ausgedrückt, oder? So nach dem Motto, ja, vielleicht, wenn wir alles zusammen irgendwie methodisch ordnen, kriegen wir sowas, was vielleicht als Theorie gilt. Ich finde das sehr gut ausgedrückt, weil es vorsichtig formuliert ist. Das ist es nämlich, was eine Theorie ist. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen formalisiert ausgedrückt. Eine Theorie ist ein vereinfachtes Bild eines Ausschnitts aus der Realität, der mit diesem Bild beschrieben und erklärt werden soll, um auf dieser Grundlage möglicherweise Prognosen zu machen und Handlungsempfehlungen zu geben. Und jetzt kommt was ganz was Wichtiges. Jeder Theorie liegen mehr oder weniger deutlich ausformulierte Annahmen zugrunde. Und das ist mir ganz wichtig, wenn Sie nichts mitnehmen in dem Vortrag. Ich hoffe, Sie nehmen doch mehr mit als das. Aber das ist so einer der Knackpunkte, die Annahmen. Das sogenannte Kleingedruckte bei den ganzen Theorien, das man Ihnen einfach oft in der Regel gar nicht zeigt. Das ist aber da. Es gibt überhaupt keine Theorie ohne Annahmen. Und das kommt daher, weil wir nicht alles wissen, auch der Wissenschaftler nicht. Und die Wissenslücken, die muss man irgendwie stopfen, sonst kann man ja gar keine Theorien aufstellen. Und wie stopft man die? Indem man Annahmen macht. Die Annahmen kommen natürlich aus dem eigenen Weltbild, selbstverständlich, aus welchem sonst. Und Sie sehen schon, jetzt wird das plötzlich weltanschaulich. Jetzt ist es doch nicht mehr ganz reine Wissenschaft. Und das liegt daran, dass es historische Wissenschaft ist. Die können das eben nicht letztlich einfach im Labor wiederholen. Und deswegen müssen sie diese Annahmen machen. Eine Theorie ist sowas wie eine Brille. Ja, wenn ich jetzt so Versteinerungen anschaue oder Knochenfunde mache von Dinosauriern, dann weiß ich eigentlich nie so recht, waren das jetzt Fleischfresser oder Pflanzenfresser? Das Gebiss allein im Übrigen sagt das noch gar nicht so ohne weiteres aus. Das ist nicht so leicht, wie man das denken würde. Und es hängt von meinem Weltbild ab. Ja? Habe ich ein evolutionistisches Weltbild, dann war von Anfang an die Welt eben so, da geht es ums Überleben. Setze ich das Weltbild der Bibel auf, als Brille sozusagen, dann weiß ich, ganz zu Anfang war es noch anders. Da hat Gott eine Welt geschaffen, wo die Tiere nur Pflanzen fraßen und sich nicht gegenseitig töteten. Eine Frage des Weltbilds. Ich zeige Ihnen mal das Beispiel dieser Altersbestimmung, wo das Problem liegt. Wir haben hier einen Behälter, 10 Liter Wasser sind da drin. Sie sehen, der Hahn tropft und Sie sehen, naja, wie schnell der tropft und rechnen da so mal aus. Okay, wenn das weiter so tropft, sagen Sie, in einer Stunde ein Liter kommt da dazu. Jetzt die Frage an Sie, wie lange tropft der Hahn schon? Jetzt werden Sie sagen, ist ja einfach, oder? 10 Liter pro Stunde, ein Liter. Einfache Aufgabe. Ich sage Ihnen, ohne Annahmen ist die Aufgabe mathematisch unlösbar. Warum? Ich habe Ihnen gar nicht gesagt, wie viel am Anfang drin war in dem Behälter. Sie haben stillschweigend vielleicht angenommen 0. Aber vielleicht waren 5 drin oder 9 Liter. Was Sie auch nicht wissen, zwischendurch kam vielleicht jemand vorbei, hat was rausgenommen und wieder reingeschüttet. Oder noch schlimmer, jemand kam her, hat den Hahn voll aufgedreht, in 10 Sekunden war voll, er dreht wieder zu, aber nicht ganz, es tropft noch ein bisschen und dann geht er weg. Sie kriegen von dem Ganzen nichts mit, kommen dann dazu und meinen, das Ganze hätte Stunden gedauert, aber es hat nur Sekunden gedauert. Und da sehen Sie, Sie können total daneben liegen, wenn Sie nicht dabei waren. Und das gilt auch für die Wissenschaftler. Wie gesagt, weil die auch keine Zeitmaschine haben. 2 Brillen, Evolution oder Schöpfung, kann man aufsetzen. Setzt man die Evolutionsbrille auf, gibt es keinen Schöpfer. Bei der Schöpfung gibt es den natürlich. Evolution sagt natürlicher Ursprung. Schöpfung sagt übernatürlicher Ursprung. Evolution sagt Zufall oder Zufall ist gesteuert. Schöpfung sagt Plan. Evolution sagt Naturgesetz. Schöpfung sagt Wunder. Auch Naturgesetze selbstverständlich, aber wenn es um den Schöpfungsakt selber geht, da sind die Naturgesetze ja noch gar nicht da. Da ist nur erstmal Gott am Wirken. Und das ist ein Wunder. Diese Annahmen im Vergleich führen dann zu Weltbildern, wenn man das ausarbeitet. Und das führt dann zum einen zum evolutionistischen Weltbild, das dann, wo dann angeblich vor 15 Milliarden Jahren durch einen großen Knall, den Urknall des Universums, entstanden sein soll, vor 10 Milliarden Jahren dann die Sterne und Galaxien, vor 5 Milliarden Jahren unsere Erde, unsere Sonne, vor 4,5 Milliarden Jahren unsere Erde, die war dann noch glühflüssig, vor 3,8 Milliarden Jahren hat sich dann ein Urmeer gebildet in dieser Theorie und eine Urzelle und dann soll Evolution bis zur Gegenwart, bis zum Menschen stattgefunden haben. Wenn wir in die Bibel reinschauen, steht da ganz was anderes. Da steht da, dass Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf. Am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen. Am vierten Tag hat er sich mit dem Universum weiter befasst, hat das mit den Objekten aufgefüllt, also Sonne, Mond und Sterne und alles, was da draußen ist. Am fünften Tag hat er weitergemacht mit dem Meer und den Vögeln. Am sechsten mit den Landlebewesen und den Menschen. Und dann gibt es noch ein Ereignis, nämlich die Sintflut, eine globale Überschwemmung. Katastrophe ungefähr 1056 Jahre später, die auch nicht im evolutionistischen Weltbild vorkommt. Und jetzt sehen wir schon, jetzt wird es also schon ausgearbeitet und jetzt sehen wir ganz deutlich, dass die 2 Weltbilder völlig verschieden sind. Es gibt manche Christen, die versuchen da einen Kompromiss, aber wenn sie das machen, dann kommen sie in logische und inhaltliche Widersprüche, ganz schnell. Also das geht nicht, es kann nicht beides gleichzeitig richtig sein. Jetzt möchte ich den nächsten Punkt einmal betrachten, der heißt Evolution kontra Variation. Das ist hier so ganz stark vereinfacht, sage ich mal, Evolution ausgehend von einer Urzelle, soll sich dann das Leben weiterentwickelt haben und das Ganze ist immer mehr verzweigt, bis es schließlich dann auch beim Menschen herauskam, dieser Baum. Die Frage ist jetzt allerdings, wurde Evolution schon jemals experimentell, also das heißt, im Labor beobachtet. Wir müssen verstehen, dass das eigentlich Naturwissenschaft ist. Immer im Labor. Ja, oder zumindest in der Natur, wo man da zuschauen kann, wo das passiert ist. Nun, die Antwort ist ganz klar, nein. Man hat immer nur eine Variation innerhalb vorgegebener Grenzen beobachtet. Ich will das ein bisschen erläutern. Also man hat hier eben diese typische Evolution von der Urzelle, Weichtiere, Krebse, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetier und Mensch. So sollte es ja gewesen sein. Und natürlich müssen dann immer neue Baupläne entstanden sein. Ja? Also ein Säugetier hat einen ganz anderen Bauplan als ein Fisch zum Beispiel. Hier haben wir eine andere Situation, hier haben wir Variation. Variation ausgehend von einer hundeartigen Urform, haben wir hier Wolf, Dingo, Fuchs, Kojote und Hund. Variation bedeutet keinen neuen Bauplan, sondern ich habe einen Grundbauplan, einen Ausgangsbauplan, der so variabel ist, der so flexibel, so genial ist, dass sozusagen hier auch verschiedene Unterarten entstehen können, die noch keine neuen Baupläne brauchen. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema, wenn wir von Bauplänen reden, Information. Wir leben heute ja im Informationszeitalter. ich meine, die jungen Leute, die gehen da ständig damit um, die wachsen damit auf. Ich bin da ein bisschen reingewachsen, bei mir ging das damals so los. Ich habe mal den ersten Computer, den ich mir gekauft habe, da war ich also schon unter ganz wenigen sozusagen, damals noch zu meiner Zeit. Heutzutage ist das ja lächerlich, was ich da hatte. Aber Information prägt unsere Welt. Und wenn der Ingenieur hier jetzt einen Bauplan konstruiert für ein Auto, dann geht da jede Menge komplexer Information rein. Und das ist jetzt ein Punkt, wo immer mehr Vertreter der Evolutionstheorie auch zum Nachdenken kommen. Hier zum Beispiel einer der ersten, der darüber nachgedacht hat, ist der Professor George Williams, ein evolutionistischer Biologe. Zitat von ihm: Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, was er da eigentlich sagt. Er sagt hier: Liebe Kollegen, wir haben was übersehen. Wir haben eine Theorie entwickelt, die eigentlich materialistisch gedacht war, die nur mit der Materie hantiert. Jetzt haben wir aber was übersehen, die Information. Und die Information ist nicht materiell. Das weiß jeder Informatiker. Ich meine, ich kann die Information hier auf dem Computer speichern, in physikalischer Form. Ja? Zum Beispiel in elektrische Ladungen oder Magnetisierungen und so weiter. Aber das ist nicht die Information, das ist nur das Speichermedium. Der Informatiker weiß ganz genau, das Programm, das er da schreibt, das entsteht in seinen Gedanken, in seinem Geist. Das ist nicht Materie. Das ist ein Unterschied. Und wenn das eine Theorie übersehen hat, dann ist die Frage, kann sie überhaupt dann funktionieren? Wenn Sie einen Bauplan haben von einem Auto, was können Sie dann machen mit diesem Bauplan? Naja, Sie können eben verschiedene Autotypen herstellen. Jetzt könnte man vielleicht sagen, naja, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, immer Autos zu bauen. Ich möchte was anderes machen. Was muss denn passieren, damit ich was anderes herstellen kann? Na, ich muss einen anderen Bauplan erstellen. Ich muss komplexe Informationen reinstecken. Und dann entsteht vielleicht ein Bauplan für einen Helikopter. Und aus diesem Bauplan für einen Helikopter, da stelle ich dann natürlich wieder verschiedene Helikopter her. Aber niemals Autos. Und so sehen wir, komplexe Baupläne unterscheiden sich. Und ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt aus dem Bauplan von einem Auto, da konstruiere ich jetzt einen Helikopter draus. Das Ding wird nie fliegen. Welche Prozesse kennt jetzt die Darwin'sche Evolutionstheorie? Und das ist im Wesentlichen auch das, was immer noch auch alle Varianten der Evolutionstheorie, die ja momentan so versucht werden zu erfinden, alle Varianten auch unbedingt dringend brauchen. Das ist natürliche Selektion und Mutation. Nun, schauen wir uns das an, wie das funktioniert. Natürliche Selektion, wir haben hier zum Beispiel zwei Hunde oder Wölfe, die sich paaren. Und das ist ganz stark vereinfacht, das Erbgut nur zwei Gene gezeigt. L steht für long und S für short, also ein Gen für langes Haar und ein Gen für kurzes Haar. Wenn ich die beiden Gene kombiniere, dann bekomme ich alle möglichen Genkombinationen, also Buchstabenkombinationen raus. Also zum Beispiel SS, das wäre eine kurzhaarige Variante, zweimal die mittelhaarige Variante LS und einmal die langhaarige Variante LL. Wenn wir jetzt diese drei Kategorien nehmen und die wandern jetzt in eine nördliche Region aus, wo es sehr kalt ist. Was wird dann wohl sein? Naja, man kann sich denken, die Überlebenschancen der langhaarigen Variante sind halt einfach am besten. Irgendwann wird nur die übrig bleiben. Und dann werden sich die vermehren. Und wenn wir uns das Erbgut jetzt anschauen, dann stellen Sie jetzt fest, ja, jetzt fehlt ja da ein Gen. Jetzt habe ich hier überall nur LL. Das Gen S fehlt. Was hat also die natürliche Selektion jetzt gemacht? Hat die was Neues geschaffen? Nein, sie hat einen Informationsverlust erzeugt innerhalb einer Subpopulation. Insgesamt bleibt die Information bestenfalls erhalten. Wenn ich nämlich die ursprüngliche Hunderasse wieder dazu züchte, dann kommt das Gen S wieder rein und dann habe ich wieder das ursprüngliche. Aber ich habe nichts Neues produziert. Und das wusste der Charles Darwin noch nicht, aber es hat lange gedauert, sozusagen, bis man verstanden hat, mit natürlicher Selektion, das war eigentlich der Mechanismus, den Darwin vorgeschlagen hatte, kann man nichts Neues produzieren. Dann hat man Anfang letzten Jahrhunderts, hat man da versucht, da noch andere Lösungen zu finden. Aber bevor ich das mache, zeige ich Ihnen das noch einmal ganz anschaulich. Sie haben hier, wenn Sie zwei Hunde kreuzen, jeder Züchter weiß das, dann kommt ein Hund raus. Wenn Sie zwei Katzen kreuzen, dann kommt eine Katze raus. Aber versuchen Sie mal, einen Hund und eine Katze zu kreuzen. Was kommt da raus? Gar nichts. Das ist nicht kreuzbar. Die Baupläne sind zu verschieden. Auch der Gärtner würde gerne vielleicht solche Tomaten züchten. Ja? Aber das geht nicht. Und warum geht das nicht? Weil der genetische Bauplan das nicht zulässt. Der Variation einer Art sind ganz klare Grenzen gesetzt. Große Variationsbreite ist möglich, wie man zum Beispiel bei den Hunderassen sieht. Da gibt es ja alle möglichen Promenadenmischungen. Ja? Kleine, große Hunde und so weiter. Aber diese Variation, so groß die auch ist, hat immer ihre Grenzen für jeden Bauplan. Deswegen braucht man eigentlich noch einen anderen Mechanismus, haben sich die Vertreter der Evolutionstheorie gedacht. Wir müssen irgendwie was Neues reinbringen. Und dann hat man sich im letzten Jahrhundert überlegt, Anfang letzten Jahrhunderts, die Mutationen. In den Mutationen sehen wir also folgende Situation. Wir haben hier die normale Fruchtfliege. Sie kennen diese Fliegen, die Sie im Herbst immer auf dem Obst haben, die sich so schnell vermehren. Und das ist ganz gut für die Biologen, dass sich die so schnell vermehren, weil das bedeutet nämlich, dass man da ganz viele Generationen untersuchen kann nacheinander, ganz schnell hintereinander. Und dann hat man die allen möglichen Behandlungen ausgesetzt, chemische Stoffe, radioaktiv bestrahlt, um Mutationen zu erzeugen. Und da kamen im wahrsten Sinne des Wortes viele Mutanten raus. Aber es kam auch mal was scheinbar Brauchbares raus, wie hier, mit vier Flügeln. Da würde man sagen, ah, da haben wir es doch, eine neue Art. Man muss aber genau hinschauen. Man hat hier nämlich zwei Organe, die sogenannten Schwingkolben bei der Fruchtfliege. Und diese Schwingkolben braucht die Fruchtfliege dringend, um den Flug zu stabilisieren. Ja, ohne die stürzt die ab. Und diese Organe sind jetzt einfach zu Flügeln mutiert. Und die Folge ist, dass jetzt diese mutierte Fruchtfliege rechts gar nicht mehr fliegen kann. Die ist flugunfähig und stirbt aus. Mit anderen Worten, war wieder nichts mit einer neuen Art. Und tatsächlich, man hat noch nie beobachtet, dass eine neue Tierart entstanden wäre. Kein Hinzufügen von neuer komplexer Information hat stattgefunden. Deswegen sagt ja Professor Richard Goldschmidt, ein evolutionistischer Genetiker, in so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, also das ist unsere Fruchtfliege, bei der viele sichtbare und winzige unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Sehr ernüchterndes Ergebnis. Ich fasse zusammen. Weder durch natürliche Selektion noch durch Mutationen entstehen neue Baupläne. Es kommt einfach keine neue komplexe Information zum Erbgut hinzu. Und stattdessen beobachtet man nur eine Variation bestehender Baupläne innerhalb vorgegebener Grenzen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind eigentlich drei Punkte: Ähnlichkeiten, rudimentäre Organe und das biogenetische Grundgesetz. Warum sind es wichtige Dinge? Ja, weil die auch in Schulbüchern immer noch herumspuken, sage ich mal, und dort auftauchen. Wir haben hier die 250. Ausgabe der Zeitschrift Geo und da ist hier oben abgebildet die menschliche Hand und eine Affenhand. Und da wird dann gesagt, na, sehen wir es doch, ja, Ähnlichkeiten sind doch ganz klar da. Und das beweist doch Evolution, oder? Und drunter ist aber abgebildet eine menschliche Hand und eine Roboterhand. Aber das ist ja ganz offensichtlich, dass da drunten Evolution nichts zu tun, ihre Hand nicht im Spiel hatte, sondern das weist ja auf einen intelligenten Konstrukteur hin. Also wenn es da unten auf einen intelligenten Konstrukteur hinweist, warum dann nicht auch oben? Da sehen wir schon, es ist sozusagen, man sucht sich das raus, wie man das Argument eben benutzen will. Mit Ähnlichkeiten ist das nämlich so eine Sache. Hier sind zum Beispiel zwei Menschen, die sind überhaupt nicht verwandt, schauen aber ähnlich aus. Das gibt's. Ähnlich, aber nicht verwandt. Oder ganz bekanntes Beispiel, wir haben hier den VW und den Porsche und die sind sich ja ähnlich im Aussehen. Ja? Der Porsche ist eigentlich im Prinzip eine schnittigere Form des VWs. Und das hat natürlich einen Grund, weil nämlich der Erfinder des Porsches, der Herr Porsche, die Firma VW verlassen hat und seine eigene Firma gegründet hat. und dann hat er eben dieses Sportauto entwickelt, basierend auf den Plänen, die er schon hatte, und hat das halt Ganze ein bisschen schnittiger gemacht. Also die Ähnlichkeit ist hier aufgrund derselben Konstrukteure oder desselben Konstrukteurs. Noch ein Beispiel. Wir haben hier einen Pinguin, einen Delfin, einen Fischsaurier und einen Hai. Also ein Vogel, Säugetier, Reptil oder Fisch. Und wir sehen ja, na gut, die haben ähnliche Körperformen. Aber das ist ja auch klar, die Körperformen müssen ja auch gleich sein, weil die gleichen physikalischen Grundgesetze ja für alle sich im Wasser fortbewegenden Körper gelten. Also wenn sich die alle gut fortbewegen können im Wasser oder sollen, dann müssen sie auch ähnliche Körperformen haben, entsprechend schnittig angepasst. Das hat also gar nichts mit Evolution zu tun. Kein Evolutionist würde sagen, dass der Pinguin aus dem Hai oder irgendwie sowas hervorgegangen ist zum Beispiel. Ja? Die haben, hat nur was damit zu tun, dass hier eben die gleichen physikalischen Grundgesetze herrschen. Also man kann dieses Argument so oder so verwenden, je nachdem, wie man gerade will. Rudimentäre Organe ist auch etwas, was lange Zeit und wahrscheinlich heute immer noch immer wieder benutzt wird, aber man kann das gar nicht oft genug sagen. Zunächst einmal ist Folgendes damit zu verstehen. Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Liste von über 100 angeblich rudimentären, das heißt funktionslosen, von der Evolution übrig gebliebenen Organen des Menschen. Also man dachte, da sind jede Menge Organe in uns drin, die da irgendwie übrig geblieben sind, halbfertig oder schon verkümmert, von der Evolution übrig geblieben. Heute ist es so, dass diese ursprüngliche Liste, haben wir gesehen, ist immer weiter geschrumpft. Heute ist praktisch nichts mehr übrig geblieben. Selbst die Evolutionisten würden das zugeben. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, der Blinddarm. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch jünger war, da hat man den Blinddarm überall rausoperiert. Heutzutage versteht man, dass der Blinddarm Lymphgewebe enthält und die Funktionsweise ist ähnlich wie bei Mandeln. Das heißt, es ist ein wichtiger Teil unseres Immunsystems. Deswegen tut man das nicht einfach weg. Das hat natürlich eine Funktion. Und dieses Spiel hat sich jetzt wiederholt. Auch wenn man jetzt nicht mehr an diese rudimentären Organe geglaubt hat, gab es trotzdem jetzt, ging das schon los, vor 20 bis 25 Jahren folgende Situation. Man hat behauptet, unser Erbgut enthalte angeblich bis zu 50% nutzlose Information von früheren Entwicklungsstadien der Lebewesen. Also die Hälfte wäre mehr oder weniger Müll, was wir da mit uns rumtragen im Erbgut, von irgendwelchen früheren Übergangsstadien. Heute ist es so, selbst von den, sage ich mal, Hardcore-Evolutionisten, dass dieser Anteil an nutzlosem Erbgut, sogenannten Junk-DNA, auf weit unter 1% gesunken ist. Und zwar warum? Man hat angefangen zu untersuchen, das Erbgut, welche Funktionen hat es. Und jetzt kommt das Überraschende. Das, was man als Müll bezeichnet hat, ist in Wahrheit der komplexeste, komplizierteste Teil in unserem Erbgut. Die ganzen Regelungs- und Steuerungsmechanismen sind da drin. Und man hat sie nur deswegen als Müll bezeichnet, weil man es nicht verstanden hat. Und so sieht man also, mit dem falschen Weltbild hat man hier völlig falsch interpretiert. Und dann gibt es noch etwas, was der Professor Ernst Haeckel postuliert hat, ein evolutionistischer Zoologe, hier ein Zitat von ihm. Die stammesgeschichtliche Entwicklung der Lebewesen wiederholt sich in der Embryonalentwicklung. Also, was er im Prinzip sagt ist, wenn wir jetzt anschauen, wie so ein im Mutterleib zum Beispiel ein Kind heranwächst, dann sagt er, das durchläuft jetzt verschiedene Phasen von evolutionistischen Vorphasen. Also, die Evolutionstheorie sagt ja, aus dem Wasser soll das Leben gekommen sein, über die Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, letztlich bis zum Menschen. Und diese Stufen, die sollen sich jetzt da wieder zeigen. Und so hat der Haeckel zum Beispiel solche Bilder gezeigt. Fisch, Salamander, Schildkröte, Huhn, Hase und Mensch hat er so gezeichnet, sehr ähnlich aussehend in einem gewissen Entwicklungsstadium. Und damit wollte er beweisen, ja, da haben wir es doch, das ist im Prinzip ein Beweis für Evolution. Wir wissen, er hat gefälscht, diese Zeichnungen hat er einfach erfunden, hat er so gemalt, er konnte gut malen. Das sind die tatsächlichen Abbildungen, die man heute erstellen kann. Also die Ähnlichkeiten verschwinden hier mehr oder weniger. Und ich will das noch ein bisschen deutlicher veranschaulichen, was man da mit Menschen getrieben hat. Man hat gesagt, der Mensch hätte in einem bestimmten Entwicklungsstadium Kiemen, einen Dottersack und einen Schwanz. Also ein menschlicher Embryo mit Kiemen wie ein Fisch, einem Dottersack wie ein Huhn und einem Schwanz wie ein Affe. Stimmt das? Ist alles falsch? Was man weiß, ist Folgendes. Statt den Kiemen haben wir den Thymus. Und der Thymus, das ist ein Drüsensystem. Und ohne dieses Drüsensystem hätten wir gar kein Immunsystem. Dieser Dottersack ist in Wahrheit ein blutbildender Sack. Ohne diesen blutbildenden Sack hätten wir gar keine Blutzellen. Und der sogenannte Schwanz ist eigentlich der Beginn des Steißbeins. Und ohne des Steißbeins hätten wir gar keinen aufrechten Gang. Alles macht hier einen Sinn. Aber man muss halt wissen, von was man redet. Und wenn man hier mit dem falschen Weltbild reingeht, dann liegt man halt total daneben. Die Professorin Nüsslein Vollhardt, evolutionistische Biologin und Nobelpreisträgerin für Medizin, sagt, Ernst Haeckel hat gefälscht. Viele seiner Bilder von Organismen sind schlicht erfunden, um seine Theorie zu bestätigen. Und trotzdem hat man es nicht aus den Schulbüchern entfernt. Das ist eigentlich das Paradoxe an dieser ganzen Situation. Ich fasse es nochmal zusammen. Ähnlichkeiten sind keine Indizien für Evolution, sondern die können auch als Hinweise auf einen Schöpfer gesehen werden. Und damit sind Ähnlichkeiten ein Beweis für gar nichts. Ja, also am besten lassen wir das mal weg in der ganzen Diskussion. Es gibt dann keinen Beweis im Übrigen dafür, dass irgendein Organ des menschlichen Körpers oder ein Teil seines Erbguts ein nutzloses Überbleibsel der Evolution sei. Und dieses biogenetische Grundgesetz, das da der Haeckel aufgestellt hat, das ist widerlegt. Ich komme jetzt noch zum Fossilienbericht. Wenn die Wissenschaftler sowas ausgraben, so Versteinerungen, dann haben die in der Regel so ein Problem wie hier. Jede Menge Knochen oder Versteinerungen und daraus soll man sich dann einen Reim machen, man muss das irgendwie alles zusammenbringen, wie so ein riesiges Puzzle. Und das große Problem ist natürlich Folgendes, diese Fossilien tragen keine Etiketten. Ja, das wäre gut, wenn man das wüsste, zu wem das gehört, zu welchem Tier, wie alt es ist und so weiter. Das ist halt nicht so. Das heißt, ich muss interpretieren. Und ich muss sozusagen insbesondere interpretieren, welche Abstammungsfolgen ich vielleicht gehabt habe. Und das will ich Ihnen mal demonstrieren, wie schwer das ist, am Beispiel der Evolution vom Löffel zur Gabel. Gab es so eine Evolution? Wenn es so eine Evolution gab, dann muss es doch eine Übergangsform gegeben haben. Also mit anderen Worten, ich nehme den Löffel, mache da ein paar so Zinken rein, okay, und dann mache ich das aber noch schmaler und so weiter und dann kommt die Gabel raus. War es so? Nein. Die tatsächliche Erfindungsreihenfolge war eine ganz andere, die war wie hier, Löffel, Gabel und dann kommt der Göffel, so heißt das Werkzeug. Göffel, das wird in Flugzeugen verwendet, um Gewicht zu sparen, statt zwei Werkzeugen nur eines. Und wir sehen schon, wenn wir nicht dabei waren, dann können wir total daneben liegen mit unseren wunderbaren Abstammungsreihenfolgen, die gar nicht stimmen. Hier ist ein sehr bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der Dr. Henry Gee, der Herausgeber der Zeitschrift Nature. Nature ist die bekannteste naturwissenschaftliche Zeitschrift in Amerika. Und er hat Folgendes gesagt: Kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. Eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine gute Nachtgeschichte. Also er sagt, liebe Kollegen, was ihr da macht, das ist ja gar keine Wissenschaft. Das sind Geschichten, die ihr erzählt. Ihr könnt es doch gar nicht beweisen, was ihr da an schönen Abstammungsreihenfolgen produziert. Und sehen Sie, das erzählt man Ihnen natürlich nicht, wenn Sie ins Museum gehen und Sie diese schönen Abstammungsreihenfolgen sehen. Das wird man tunlichst vermeiden. Der Mann hat das gemacht, hat sich natürlich auch nicht so beliebt gemacht bei seinen Kollegen, aber immerhin, er hat wieder die Wahrheit ausgesprochen. Diese Darstellung beweist also keine Entstehungsreihenfolge und das hat sich ja so eingeprägt, überall findet man das, da gibt es auch viele Karikaturen dazu, aber das ist so die Urform sozusagen dieser Darstellung, die sich uns eingeprägt hat in unsere Gehirne, die sollte man eigentlich möglichst schnell löschen. Man kann den Fossilienbericht auf zwei Arten von Weisen deuten, nämlich in Form von Evolution oder Schöpfung, also durch zwei Brillen. Wenn ich das Ganze aus Sicht der Evolution betrachte, dann habe ich immer einen Stammbaum vor Augen, der dann verzweigt in immer weitere Tierarten und immer weiter verzweigt. Rede ich von Schöpfung, rede ich von einem Stammbusch oder Stammbüschen. Warum Stammbusch? Wir müssen an die Bibel reinschauen. Und da lese ich Ihnen jetzt ein bisschen was vor, was da drin steht, im 1. Mose 1,11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde, nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Der Bericht hämmert uns geradezu ein, 10-mal. Leute, versteht es, Gott schuf nach der Art. Getrennte Arten, Gott vermischt nichts. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Die Arten sind getrennt nach ihrer Art erschaffen worden. Und jetzt ist die große Frage die, was würde man denn jetzt im Fossilienbericht erwarten, wenn Evolution in der Vergangenheit wirklich stattgefunden hätte? Naja, wenn ich wirklich das beweisen möchte, dann muss ich Übergangsformen zeigen zwischen den verschiedenen Arten von Lebewesen. Also hier an diesen Stellen, hier in diesem Baum, müsste es Übergangsformen geben, über dort, wo es verzweigt, sonst kann ich ja eigentlich da nicht viel sagen dazu. Und jetzt, das Interessante bei der Sache ist jetzt Folgendes. Wenn die Übergangsformen fehlen, dann wird aus einem Stammbaum plötzlich ein Stammbusch. Das zeige ich Ihnen jetzt. Also wenn ich keine Übergangsformen habe, was muss ich dann als guter Wissenschaftler machen? Ja, ich muss all das weglöschen, was ich nicht weiß. All das von dem Baum muss weg, wo ich keine Indizien habe. Und das wird jetzt hier mal weggelöscht. Und was bleibt denn jetzt übrig? Getrennte Arten, die weiter aufzweigen. Ich habe einen Stammbusch. Und damit habe ich genau das, was die Bibel sagt. Das heißt, das Fehlen der Übergangsformen, und das ist eine Tatsache, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, ist eines der besten Indizien dafür, dass die Evolutionstheorie falsch ist und gleichzeitig, dass die Bibel vollkommen recht hat. Dr. Charles Darwin, evolutionistischer Naturforscher, Zitat von ihm: Warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern? Ja, also wenn seine Theorie richtig wäre, dann brauchen wir nicht nur ein paar. Wir brauchen unzählige Zwischenformen. Das wusste er damals schon. Und vielleicht, sagt er, ist dies der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Nun, damals hat man sich rausgeredet zu seiner Zeit, wir kennen ja noch nicht so viele Fossilien. Wir haben noch nicht so viel ausgegraben. Heute haben wir hunderte Millionen von Fossilien ausgegraben und in den Museen ausgestellt und die Situation hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Die Übergangsformen fehlen, insbesondere zwischen dem affenartigen Vorfahren und dem heutigen Menschen. Da gibt es ja den Neandertaler Fossilfund hier aus dem Jahr 1886 und hier eine Rekonstruktion, so hat man sich das vorgestellt. Aber wie ist denn das überhaupt mit so Rekonstruktionen, wenn Sie ins Museum gehen? Wie ist denn das? Man kann eine menschliche Rekonstruktion machen, ich habe ja nur die Knochen, ich habe die Weichteile ja gar nicht. Ich kann aber mit demselben Fund eine effische Rekonstruktion machen. Je nachdem, was ich eigentlich, welchen Eindruck ich erwecken möchte. Ich habe eine sozusagen sehr große künstlerische Freiheit bei dieser ganzen Darstellung. Und Sie sehen schon, oh Moment mal, jetzt wird es aber dann doch irgendwie sehr unwissenschaftlich. Und das ist auch einfach so. Wie ist es mit dem Neandertaler? Das war eigentlich, das weiß man, ein voll ausgebildeter Mensch mit verkürzten Gliedmaßen. Der konnte sprechen, auf Musikinstrumenten spielen, Höhlenmalereien erstellen. Er hatte Schmuck und begrub seine Toten. Und das Erbgut, das weiß man mittlerweile auch, das war nicht deutlich verschieden von dem Erbgut des modernen Menschen. Man hat sogar eine Rekonstruktion gemacht anhand des Erbguts, wie so ein Neandertaler vermutlich ausgesehen hat. Hier ein Neandertalerkind. Das hat der Professor Dr. Christoph Zollikofer vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich rekonstruiert. Naja, abgesehen jetzt mal von der bisschen wirren Frisur und der etwas primitiven Kleidung, sieht er jetzt nicht weniger oder deutlich verschieden aus von einem modernen Menschen. Wenn man sich die ganze Sache anschaut, verschiedene Funde, wie zum Beispiel Australopithecus, Ramapithecus, Homo habilis, Homo rudolfensis, muss man ganz klar sagen, ja, das waren alles Affen, verschiedene Affenarten. Andere Funde wie Homo sapiens, Homo erectus, Homo ergaster, Neandertaler, Homo heidelbergensis, der Cro-Magnon-Mensch, das waren alles Menschen. Das Problem ist nur, es fehlt uns was dazwischen. Wir finden entweder Affen oder Menschen, aber wir finden eigentlich keine Übergangsform. Und die Sache ist so schlimm, dass das, was früher in den Museen ausgestellt wurde, das würden heute viele Vertreter der Evolutionstheorie gar nicht mehr so ausstellen, weil die mittlerweile so viele weitere Funde haben, die sie einfach nicht mehr einordnen können. Der Stammbaum geht nicht mehr auf. Sie sehen keinen Stammbaum mehr. Ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema, der befasst sich mit sehr vielen dieser Funde, also auch die aktuellsten Funde, die es gibt, der heißt vom Affenmenschen zum Übermenschen. Noch etwas, was auch in Schulbüchern immer wieder vorkommt, ist dieser sogenannte Urvogel Archaeopteryx, der erstmals 1877 in Solnhofen gefunden wurde. Da sagt man, naja, da haben wir es doch, Flügel mit Klauen, wie die Dinosaurier, die hatten ja auch Klauen, nicht? Dann der Schnabel mit Zähnen, Dinosaurier hatten auch Zähne und ein langer Schwanz mit Wirbeln. Ah, das ist doch ganz klar, dieser Vogel kommt aus, von Reptilien, die Reptilien hatten ja auch einen langen Schwanz. Aber aufpassen, diese angeblichen Reptilienmerkmale, schauen wir uns die mal an, die Zähne, da ist es so, Vögel können Zähne bilden, ich komme gleich darauf zu sprechen. Flügelklauen, Vögel können Flügelklauen haben. Und was den langen Schwanz angeht, ausgestorbene Vögel hatten auch einen langen Schwanz mit vielen Wirbeln. Bereits am 22.02.2006 im Bild der Wissenschaft war zu lesen, moderne Vögel können prinzipiell Zähne bilden. Das haben britische und amerikanische Wissenschaftler gezeigt. So entwickeln Hühnerembryonen mit einer bestimmten genetischen Veränderung automatisch Zähne, die den Beißern von Alligatoren ähneln. Also wenn das von vornherein schon angelegt ist im Bauplan, dann kann man ja nicht behaupten, dass hier eine Übergangsform vorliegt. Flügelklauen. Nun, hier gibt es zum Beispiel das Schopfhuhn, das ist eine südamerikanische Vogelart. Die haben da so Klauen, wenn sie noch jung sind, damit sie in den Bäumen da rumklettern können, solange sie noch nicht fliegen können. Später bildet sich das ein bisschen zurück, aber nicht ganz. Wenn sie fliegen können, brauchen sie es ja offenbar nicht mehr so. Aber das ist ein Merkmal, das schon da ist, hat mit der Übergangsform gar nichts zu tun. Und hier haben wir den Jeholornis, eine ausgestorbene Vogelart. Ja, und da sieht man ganz klar diesen langen, knöchernen Schwanz. Der wird ausdrücklich von den Vertretern der Evolutionstheorie als ein Vogel, eine ausgestorbene Vogelart bezeichnet oder klassifiziert. Deswegen sagt er ganz zu Recht, der Vertreter der Evolutionstheorie, Sie sehen schon, die Evolutionstheoretiker sind sich untereinander uneins, Professor Alan Fiducia, Paläontologen haben versucht, den Archaeopteryx in einen bodenbewohnenden, gefiederten Dinosaurier zu verwandeln. Aber er ist es nicht. Er ist einfach ein ausgestorbener Vogel, ein Sperlingsvogel. Also denken Sie dran, dass das einfach nur ein Sperlingsvogel war. Professor Niles Eldredge, evolutionistischer Paläontologe, sagt, wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens die Story von der graduellen, also stufenlosen mehr oder weniger, Veränderung unterstütze, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall ist. Man hat gehofft, es sei doch so, es käme so heraus, aber der Fossilienbericht hat die ganze Zeit gezeigt, dass es nicht so ist. Und Dr. Michael Denton, evolutionistischer Molekularbiologe, jede biologische Klasse ist auf der molekularen Ebene einzigartig isoliert und mit keinen anderen Zwischenformen verbunden. Es fehlen also die Zwischenformen auf der Ebene der Moleküle und der Fossilien. Also ein doppeltes Problem. Sozusagen nicht nur im Aussehen fehlen die Zwischenformen, sie fehlen auch, wenn wir ins Erbgut reinschauen. Und da habe ich einige ganz aktuelle Vorträge, die Sie natürlich auch im Internet sehen können, wo also der völlige Bankrott eigentlich der Darwinschen Evolutionstheorie ganz offenbar wird, weil nämlich die moderne Genetik offenbart, es gibt weder Stammbäume noch diese Übergangsformen. Ich fasse zusammen, trotz jahrhundertelanger Suche fehlen in fast allen Fällen die Übergangsformen. Und die Fossilienfunde unterstützen daher nicht die Evolutionstheorie, sondern klar den biblischen Schöpfungsbericht, der Stammbüsche statt einem Stammbaum für die verschiedenen Arten von Lebewesen vorhersagt. Aber jetzt haben wir zunächst eine kurze Pause.